herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts IT Leadership Unplugged – CIOs im Gespräch mit Martin Andenmatten. Der spannende Podcast über Leadership, Strategien, Herausforderungen, Dilemmas und operative Realitäten in der IT-Welt.
Mein heutiger Gast ist eine herausragende Führungspersönlichkeit mit beeindruckender Bandbreite in Technologie, Strategie und Organisationsentwicklung. Linda De Winter. Seit 2 Jahren ist sie CIO und Mitglied der Geschäftsleitung bei Swisscard Schweiz. Darüber hinaus ist sie Verwaltungsrätin und Vorsitzende des Project Committee bei SkyGuide, das Unternehmen, das für die zivile und militärische Flugsicherung in der Schweiz verantwortlich ist. Und seit kurzem ist sie jetzt auch noch Verwaltungsrätin von der BKW geworden. Davor ist sie fast 7 Jahre bei der Schweizerischen Post tätig, zuletzt als Head of Strategy und Chief IT Operations Officer sowie Mitglied von der IT-Geschäftsleitung. Linda hat sich über ihre gesamte Karriere hinweg konsequent weiterentwickelt, fachlich wie auch persönlich. Sie hat ein Studium in technischer Betriebswirtschaft absolviert, hat 2 MBA-Abschlüsse, eine in Industrial Marketing und eine in Strategic and Financial Management erworben und sich als Safe Agilist ausgebildet. Dazu hat sie sich im Bereich Organisationsentwicklung am NTL-Institut weitergebildet. Und ein ganz besonderes Highlight im 2019 ist Linda mit dem Inspiring 50 Awards ausgezeichnet worden. Eine internationale Initiative, die Frauen in Führungspositionen von der Tech-Branche sichtbar machen und würdigen. Also eine beeindruckende Karriere mit Tiefgang und Weitblick. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, Linda. Herzlich willkommen bei IT Leadership Unplugged.
Ja, merci vielmals, Martin. Ich freue mich sehr auf den Austausch.
Linda, Swisscard ist ein führendes Schweizer Kartenunternehmen, das Produkte von allen weltweit führenden Kreditkartenmarken wie American Express, Mastercard und Visa anbietet und über 1 Million Karten betreut. Als CIO bist du ja seit April 2023 Teil von der Geschäftsleitung. Kannst du uns einmal einen Einblick geben, was Swisscard als Unternehmen auszeichnet und welche aktuellen Herausforderungen ihr in diesem schnell wandelnden Marktumfeld bewältigen müsst?
Ja, sehr gern. Also ich denke, Swisscard ist ein sehr anerkanntes Unternehmen in der Schweiz im Kreditkartenmarkt. Und was Swisscard auszeichnet, ist, dass sie einerseits eben genau die verschiedenen Schemes anbietet, sowohl Visa, Mastercard als auch American Express. Und diese sogenannten Bundles anbietet, also dass Kunden ein sogenanntes Bundle mit zum Beispiel einer Visa und einer Amex-Karte oder einer Mastercard und einer Amex-Karte. Das sind wir der einzige Anbieter in der Schweiz, die solche entsprechenden Angebote im Portfolio haben. Und wir sind, nebst, dass wir als Issuer tätig sind, sind wir auch Acquirer für American Express. So auch wir ermöglichen es Merchants, American Express zu akzeptieren. Und somit zum Beispiel auch Kunden, die vom Ausland in der Schweiz verweilen und eine American Express-Karte mitbringen, dass diese hier auch einsetzen. Somit ist Swisscard eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Kreditkartenunternehmen vom Portfolio her schon mal ausgezeichnet aufgestellt. Und was uns sicher auch noch auszeichnet, ist, dass wir nicht nur für Banken das Kartengeschäft machen, aber dass wir auch bankenunabhängig Kartengeschäft machen. Also wir haben auch verschiedene Brands, die wir unterstützen, wie zum Beispiel das Miles & More Portfolio von der Swiss oder auch die Points-Karten. Das sind Branded Cards, wo wir hinterher das ganze Payment Processing und das Kartenmanagement machen, wo aber der Kunde sein Brand draufsteht. Somit sind wir auch noch sehr breit aufgestellt vom Portfolio. Ja, dann deine zweite Frage war, nebst was uns auszeichnet, was so die Herausforderungen für Swisscard aktuell sind. Die Firma befindet sich in einer grossen Transformation. Swisscard ist 50% American Express owned und 50% ehemalig Credit Suisse owned, Joint Venture. Der Credit Suisse-Anteil ist in die UBS übergegangen. Und UBS hat im Herbst letztes Jahr kommuniziert und vorher entschieden, dass sie den Anteil wird abstehen. Das heisst, wir sind in der Transition zu einem 100% owned American Express-Betrieb oder Firma. Und auch entsprechend in den Vorbereitungen für die Migration der Bankenkunden zu UBS.
Ja, spannend. Und so in einem Unternehmen wie Swisscard, wo das Geschäft eben stark von digitalen Prozessen und Verfügbarkeit und Sicherheit abhängt, hat die IT bestimmt auch eine zentrale Bedeutung. Welche Rolle nimmt denn die IT-Organisation jetzt bei EY wahr? Wie unterstützt ihr das Geschäft aktiv mit? Oder vielleicht auch zugespitzt ein bisschen gefragt, was würde es konkret jetzt für EY Kunden oder Kartinhaber bedeuten, wenn dann die IT mal nicht so zuverlässig funktionieren würde?
Genau, also ich denke, wichtig ist mal zu verstehen, das Payment-Geschäft, das ist ein IT-driven Business. Da ist einfach IT überall drin und somit spielen wir dort auch eine zentrale Rolle, das Business zu unterstützen, ihre Services und ihre Angebote entsprechend auch für den Kunden als Leistung zu erbringen. Und das Wichtigste ist natürlich, was zentral steht, ist, dass der Kunde kann zahlen kann. Wenn der App mal nicht funktioniert, dann ist das auch vielleicht ärgerlich, aber das können wir immer noch überstehen. Aber wenn der Kunde nicht zahlen kann, das ist eigentlich das höchste Gut. Da wird er natürlich auch anrufen im Callcenter und idealerweise kann er auch seine Transaktionen direkt in der App anschauen. Ja, so ich denke, IT ist überall drin und jetzt explizit so auf die Transformation, die ansteht für die Bankkunden. Also die werden eigentlich mehr oder weniger fließenden Übergang erfahren, dass sie neue Karten bekommen von der UBS und entsprechend nicht mehr mit unserer Karte werden zahlen. Und da tut der IT natürlich in die Transformation auch sehr stark unterstützen mit Vorbereitungen, Daten zu managen, Daten zu übertragen, all solche Sachen. Aber wichtig ist auch, dass man natürlich mit allen Veränderungen im Bereich von Compliance und Governance auch Änderungen wird erfahren, weil man jetzt natürlich mehr Richtung American Express wird orientieren und das natürlich auch wieder einen Einfluss hat auf unseren Governance und Compliance und entsprechend auch unser Weisungswesen. Und da tun wir natürlich auch aktiv unterstützen. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte in Bezug auf die Transformation, die wir unterstützen.
Ja, kann man gut vorstellen. Und trotzdem hört man ja oft, dass, das ist vielleicht bei EY ein bisschen ganz anders, aber dass es oft eine Kluft gibt zwischen so einer die Business-Seite und die IT-Organisation, die oft schwer zu überwinden ist. Also wie ein Röstigraben. So zwei Welten, die unterschiedlich tickend und oft aneinander vorbeireden. Wie erlebst du das bei Swisscard? Wie würdest du die Beziehung zwischen der IT-Organisation und dem Business, das ja auch digital getrieben ist, beschreiben?
Ja, ich glaube, und da würde ich mal nicht nur von Swisscard reden, aber so ein bisschen allgemein, was ich sonst auch in den vorherigen Jahren an Erfahrungen gesammelt habe. Ich glaube, das ist immer eine Challenge, unabhängig auch vom Setup. Und man versucht oder hat versucht mit dem agilen Setup und in den letzten 10 Jahren, wo man sehr stark auch mit Safe anfangen zu arbeiten, hat man natürlich versucht, den Gap zu überwinden. Dadurch sind einfach wieder auch eine neue Schattenseite auftaucht. Und ich glaube ganz fest daran, es hat einfach auch sehr viel mit Mindset zu tun. Und das muss von ganz oben schon anfangen, dass man auch einfordert und die Leute aber auch dazu unterstützt, aber auch eben genau verlangt, dass sie näher mit dem Business zusammenarbeiten, dass auch ein Engineer sich darum bemüht, das Kundenportfolio zu verstehen, die Businessprozesse zu verstehen und dass wir andererseits aber auch versuchen, Brücke zu schlagen Richtung Business, indem dass wir ihnen auch aufzeigen, was wichtige Voraussetzungen sind für eine effektive, effiziente und erfolgreiche Zusammenarbeit. Und da geht es oft sehr stark auch Richtung Businessprozesse, die eine wichtige Grundlage sind für schlussendlich die IT-Architektur und die gesamte IT-Umgebung, die vorhanden ist. Und wie gesagt, was ich einfach in den letzten Jahren viel gesehen habe, man hat eigentlich versucht, mit neuen agilen Organisationsformaten die IT näher zum Business zu bringen. Das hat aber auch seine Schattenseite in Bezug auf die Disziplin IT, die dadurch wenig in Gefahr geraten oder geraten ist. Weil es ist einerseits natürlich sehr schön, um die IT näher zum Business zu bringen und quasi zu dezentralisieren. Aber das macht es umso schwieriger, um Themen wie Architekturvorgaben, so gewisse Qualitätsstandards zu setzen oder auch Tool- und Prozessvorgaben sicherzustellen, dass sie eingehalten werden und damit auch eine gewisse Effizienz und Effektivität von der Organisation sicherzustellen. Weil wenn man das als IT nicht macht und die Dezentralisierung quasi ein bisschen an einer lockeren Leine lässt laufen, dann entstehen sehr schnell einige, ja, quasi neue kleine IT-Bereiche, die alle sehr gut für sich schauen und aus ihrer Single-Optik sehr effizient und effektiv sind. Aber aus gesamtunternehmerischer Sicht eigentlich ist dann nicht mehr ein effizientes Setup ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ein Hilfsmittel dazu ist ja, dass man die Strategien aufeinander ausrichtet. Also eine durchdachte IT-Strategie ist ja heute entscheidend, um eben das Unternehmen nicht nur auf Stabilität zu betreiben, sondern auch gezielt voranzutreiben. Oft erlebe ich, dass die IT-Strategie sehr IT-internes Werk gemacht wird und nicht unbedingt jetzt so speziell auf das Business ausgerichtet ist. Wie sieht denn der Strategieprozess bei Avis? Habt ihr da eine enge Zusammenarbeit mit der Facharbeit, die ihr das entwickelt? Oder habt ihr euch überhaupt eine IT-Strategie gegeben?
Ja, auf jeden Fall haben wir eine IT-Strategie und die ist auch abgeleitet von der Unternehmensstrategie. Und dafür gibt es auch einen Prozess. Also wir haben die Unternehmensstrategie und dann haben wir so ein Strategy Execution House, wo wir auch jedes Jahr wieder auf Geschäftsleitungsebene sagen, okay, wo liegen die Schwerpunkte für dieses Jahr und in welchem Pfeiler oder in welchem Gerüstteil tun wir das zuordnen. Und daraus abgeleitet ist natürlich bei uns in der IT-Organisation auch die IT-Strategie erstellt und tun auch immer wieder überprüfen, wo zahlen wir ein auf die gesamte Unternehmensstrategie. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das ist der erste Schritt auch für die IT-Mitarbeiter und für die IT-Experten, um auch überhaupt zu verstehen, wo tun sie in einem Unternehmen und beim Business einen Beitrag liefern. Und umgekehrt fürs Business zu verstehen, wo liefert IT einen wichtigen Beitrag und was sind dann die Gebiete, wo wir eigentlich eng miteinander müssen zusammenarbeiten. Und nebst der Strategie zu erstellen, ist aus meiner Sicht aber auch ganz, ganz wichtig, sich von Anfang an Gedanken zu machen, wie stellen wir sicher, dass die Strategie auch umgesetzt wird. Also ich persönlich lege immer sehr viel Wert auf Strategy Execution, wo eine gute Strategie auf Papier ist immer noch wenig wert, wenn sie nicht konsequent umgesetzt wird. Und das ist mehr als ein jährlicher Prozess, wo man sagt, okay, ist die Strategie immer noch aktuell und was sind unsere Schwerpunkte? Da muss man das ganze Jahr durch eigentlich immer wieder so Touchpoints definieren, wo man überprüft, okay, wie sind wir unterwegs in der Umsetzung von der Strategie? Wo zahlen wir wie ein? Wie machen wir das messbar? Wie kann es bis auf Mitarbeiterebene eigentlich runtergebrochen werden, dass jeder auch versteht, das ist das, was ich hier mache, ist mein kleiner Beitrag an der Strategie und ich kann es wirklich auch rückwärts quasi mappen auf die Gesamtfirmenstrategie.
Ja, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt gerade hätte wollen anstossen. Aber oft ist ja die IT, sieht man die als Erfüllungshilfe vom Unternehmen an und oft beklagt dann die IT, dass sie vom Business aber nur als Kostenfaktor wahrgenommen wird.
Ja.
Gelingt das euch jetzt da wirklich, den Mehrwert sichtbar zu machen? Was habt ihr da konkrete Ansätze, um eure Leistungen dann im Unternehmen können aufzuzeigen, dass sie das euch erkennen dient?
Ja, das braucht aber schon Zeit und Aufwand, um genau das auch aufzuzeigen. Und natürlich habe ich auch die Diskussionen geführt, weil die IT ist immer zu teuer und muss immer günstiger werden. Also erstens ist das mal schwierig in einer IT-driven Company, wo man Innovation betreiben will. Da kann man eigentlich grundsätzlich mal davon ausgehen, dass auch die Betriebskosten durchaus steigen, wenn man immer mehr Prozesse auch digitalisiert und mit IT-Systemen unterstützt. Und das ist häufig mal etwas, was vielleicht vom Seite Business nicht immer so ganz vor Augen ist, oder? Das, wo man wirklich mal muss aufzeigen, schau. Und was man hier auch macht, ist, dass man im Innovationsprozess auch klar bei den Decision Gates verlangen, dass die Projektteams schon erste Schätzungen machen, okay, was ist der Impact auf Betriebskosten? Und die fließen auch ein in der Budgetierung, in der Planung für das nächste Jahr, oder? Dass man hier eigentlich einen fließenden Übergang hat, dass man eigentlich schon bei der Freigabe von einem Decision Point für das Innovationsvorhaben auch sieht, okay, das hat die und die Impact auf die Betriebskosten. Und das heisst, ideal, manchmal kann man auch etwas rationalisieren und wird es auch günstiger, aber häufig hat es auch einen Impact, dass die Kosten zum Beispiel steigen. Und das muss auch mit eine Rolle spielen für den Gesamtbusiness Case und es muss einfach auch allen bewusst sein, weil sonst eben einfach die Idee vorhanden ist, wir automatisieren jetzt einen Businessprozess, dadurch wird etwas im Business günstiger, aber man vergisst ein bisschen, dass bei der IT vielleicht nochmal wieder ein System mehr läuft, was auch betrieben und gewartet muss werden und da dann die Kosten steigen. Also da habe ich viel Zeit investiert, auch in IT Financial Controlling und IT Financial Management, die Transparenz in zu bringen, damit man klar auch sieht, von wo kommt ein Anstieg in den Betriebskosten und das eigentlich bei den Decision Points schon kann identifizieren. Was wir zusätzlich machen, oder was wir noch besser müssen machen, ist, dass wir auch nachträglich, wenn dann so eine Innovation dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr in Betrieb ist, rückblickend nochmal überprüft, wie gut ist unsere Schätzung gewesen. Sind die Betriebskosten jetzt tatsächlich in dieser Höhe? Sind die Einsparungen in dieser Höhe gekommen und ist der Case wirklich so aufgegangen? Oder haben wir uns hier oder da verschätzt? Grundsätzlich kann man dann nicht immer noch etwas ändern, aber das Lernen daraus ist etwas ganz Wichtiges. Weil nur wenn man das immer wieder natürlich anschaut und überprüft, kann man auch lernen, okay, wo habe ich mich verschätzt, wo habe ich falsche Annahmen getroffen und das sollte dann wieder einfließen in die Vorhaben, die noch in der Pipeline sind, damit man über die Zeit immer besser werden, im Business Case rechnen und Annahmen treffen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man das auch aufzeigt. Und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, ist genau dieser Link zum Business auch zu machen. Weil ich zum Beispiel auch an einem gewissen Zeitpunkt habe müssen sagen, schau, in der IT ist der Zitrone ein bisschen auspresst. Wir haben unseren Lifecycle im Griff. Alles, was end of life ist, ist quasi abgeschaltet. Aber das, was jetzt noch läuft, das sind alles Applikationen, die irgendeinen Businessprozess unterstützen. Aber ob die Businessprozesse alle jetzt so effizient aufeinander abgestimmt sind und auch end-to-end harmonisiert sind, das kann ich nicht sagen. Und das wäre eine Grundlage, um natürlich auch nachher in der IT-Applikationslandschaft schlanker zu werden, wenn das Business anfängt, Prozesse zu harmonisieren, vereinfachen, schlanker machen. Und dann kann man natürlich als IT sagen, look, anstatt von 3 Applikationen für 3 ähnliche, aber leicht unterschiedliche Prozesse, können wir jetzt die 3 Prozesse harmonisieren auf einem mit verschiedenen Capabilities, wo das Business sich damit kann bedienen, aber dafür können wir 2 Systeme, 2 Applikationen abschalten. Und das braucht schon Zeit und Aufwand, um das auch in der IT intern verständlich zu machen, dass die Leute auch IT intern verstehen, über was das wir reden. Aber andererseits auch auf Seite Business, dass die auch verstehen, okay, das ist sehr eng miteinander zusammenhängend. Also wenn wir jetzt die IT nochmal einen Schritt effizienter und effektiver machen, dann müssen wir bei den Businessprozessen anfangen.
Ja, ich denke, das ist eine gute Grundlage. Auf der anderen Seite ist ja technologischer Fortschritt und Innovation ein wichtiger Faktor in der Organisation, wo man halt auch gewisse Sachen mal ausprobieren muss, wo vielleicht noch nicht von Anfang an klar ist, ob sie dann tatsächlich dann auch zu einem Erfolg wird. Also das ist auch noch so ein bisschen ein Spagat, wo man sie machen muss, wie man dann gleichzeitig neben der Kostendisziplin neue Räume kann gestalten für Innovation und technologische Weiterentwicklung.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast ja vorhin die Agilität angesprochen. Das ist ja ein grosser Trend. Aber ich denke, gerade so in einem Kreditkartenumfeld ist Stabilität wahrscheinlich geschäftskritisch. Die müssen ja jederzeit zuverlässig funktionieren, wie du schon gesagt hast. Und Agilität und Flexibilität wird aber auch gefordert, um eben schnell neue Markt- oder Kundenbedürfnisse zu reagieren. Ja. Und dann ein wichtiger Punkt hast du auch noch gebracht, ist die Informationssicherheit und Datenschutz. Das ist ja gerade bei Zahlungsdienstleistungen die höchste Priorität. Jede Schwachstelle oder Verletzung, das könnte gravierende Folgen haben. Wie gelingt dir da der Balanceakt, aber einerseits Agilität ja, zu fördern und Innovationen zu fördern? Und das sind ja immer mit sehr vielen Veränderungen verbunden. Und dann gleichzeitig aber doch die Stabilität dann können und die Sicherheit der Kundendaten können zu gewährleisten.
Ja, und da gebe ich dir absolut recht. Das ist natürlich eine große Challenge. Und ich gebe dir auch recht, Innovation ist wichtig, dass man die Möglichkeit auch bietet, Sachen auszuprobieren. Und auch mal wieder etwas zu verwerfen. Da arbeiten wir auch mit den Möglichkeiten mit MVPs, Minimal Viable Products, auch schon Sachen auszuprobieren und nicht gerade, sag mal, im Full Investment zu gehen und dann vielleicht nach einem MVP zu können entscheiden, okay, das wollen wir jetzt weiterverfolgen oder nicht. Ich denke, da hat es mehrere Faktoren, die helfen, auch ein bisschen die Balance, die Innovation und die Agilität sicherzustellen und andererseits auch die Stabilität und die Sicherheit. Und einerseits probieren wir dort auch ein flexibles oder ein bisschen offenes Sourcing-Modell zu führen, dass wir Innovation auch mehr im Bereich Cloud können ausprobieren können, relativ schnell etwas auffahren und auch wieder runterfahren. Und da natürlich aber gleich mit recht strengen Auflagen darauf schauen, okay, welche Security-Voraussetzungen sind dort dann aber nötig, mit welchen Daten wird geschafft, wie stellen wir sicher, dass mit den richtigen Daten geschafft wird und dass die Daten auch geschützt sind. Und da habe ich natürlich auch ein wichtiges CISO-Team, die da natürlich immer sehr eng auch involviert ist. Und ich denke, ja, wir haben sicher ein bisschen überdurchschnittlich hohe Anforderungen, wenn es darum geht, mit welchem Partner können wir überhaupt zusammenarbeiten, in welchem Cloud-Modell können wir unterwegs sein und so weiter. Das andere ist einfach auch eine sichere und gute, ich nenne es mal so, Ressourcenplanung sicherzustellen. Und das ist im agilen Setup und wo man dann DevOps in den Teams hat, besteht natürlich immer die Gefahr, dass Innovation etwas mehr Priorität bekommt, wo man ja eigentlich so gerne das Feature morgen schon haben will. Und ja, die Wartung, das kann ja auch noch übermorgen. Das ist eine grosse Gefahr. Und da muss man sehr konsequent und sehr gut Ressourcenplanung betreiben. Und die Ressourcen, die benötigt sind für die Stabilitäts- und Sicherheitstätigkeiten, schützen und entsprechend nicht freigeben, um für Innovation zu planen. Und da fängt es an mit einer guten Planung, aber dann nachher ist es natürlich auch wichtig, dass man sicherstellt, dass die Planung eingehalten wird. Und da geht es natürlich teilweise auch ein bisschen über Kultur, dass die Leute auch erklärt und näher bringt, wie wichtig es ist für uns auch, im Speziellen als Payment-Unternehmen und für unsere Kunden. Aber andererseits muss man dort auch die richtigen Controls haben, dass man auch sicherstellt, dass das eingehalten wird. Und bei uns ist das zum Beispiel in Portfolioplanung, ist ganz klar, haben wir einen Mechanismus implementiert, womit wir die Kapazitäten, die benötigt sind, für die Stabilität und die Sicherheit zu gewährleisten, dass sie im Portfolio auch geschützt sind und teilweise auch mit Labeling eigentlich intangible sind. Also an dem darf nicht gerüttelt werden. Und das sind Sachen, die habe ich in den letzten 2 Jahren auch eingeführt, weil das eben genau eine von den Punkten war, die sehr schwierig waren, dass man sich auch tatsächlich daran gehalten hat. Und darum haben wir dort die Portfolios angepasst und sichergestellt, dass wir im Portfolio sogenannte Must-Items haben und dass wir auch ein IT for IT und ein IT for Business Portfolio haben, sodass wir die Ressourcen noch besser können schützen und können sicherstellen, dass im IT for IT, wo wir im Core-Bereich, wo es um Stabilität und Sicherheit geht, die Vorhaben eigentlich noch besser geschützt sind, für ja, quasi runterpriorisiert zu werden.
Du hast ja da in diesem Zusammenhang von Partnern gesprochen. Das ist ja ein klarer Trend, den wir heute überall sehen. So die, gerade IT-for-IT-Leistungen werden zunehmend ausgelagert, so wie eben in Cloud oder in ihren Offshore-Partnern. Und sehr schnell hat man sehr viele spezialisierte Dienstleister involviert. Und durch das entsteht immer eine komplexere Multi-Provider-Umgebung, die nicht nur technisch, sondern eben auch führungsseitig integriert und gemanagt wäre. Wie sehen Sie bei Swisscard die Entwicklung? Welche Rolle spielen bei Ihnen da die externen Provider und Lieferanten in Ihrer IT-Strategie? Und vor allem, wie gelingt es Ihnen, die verschiedenen Partner so einzubinden, dass die IT-Services am Schluss aus einem Guss kommen und die Partner auch untereinander zusammenarbeiten können?
Ja, Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wir haben bei der Swisscard ein recht diverses IT-Sourcing-Modell. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Modelle, vom SaaS zum IaaS, zu Personalverleih, zu Leistungspartner. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man ein superes IT-Supplier-Management-Prozess in place hat, wo man einerseits auch die Partnerschaft wie eine Lifecycle auch managt, dass man die Beziehungen auf der richtigen Ebene auch pflegt und dass man auch immer jährlich mal wieder so eine Überprüfung macht, im Sinne von, haben wir die richtigen Partner für die richtigen Themen. Und dafür braucht es erst einmal Klarheit in Bezug auf, okay, welche Leistungen sind wir der Meinung, wollen wir und sollten wir selber erbringen und welche Leistungen eignen sich gut für die Ausführung mit einem Partner. Und wenn man da Klarheit hat, dann kann man die Partner eigentlich auch einteilen und sagen, okay, das sind unsere wirklich top strategische Partner, das sind die weiteren wichtigen Partner. Und ich glaube, mit den strategischen wichtigen Partnern ist es absolut relevant, dass man sich mindestens ein paar Mal pro Jahr auch zusammentrifft, auf der operativen Ebene, zum Teil sogar wöchentlich auch Meetings hat, um eben die Zusammenarbeit zu überprüfen, zum checken, okay, laufen die Sachen so, wie sie sollten. Aber für mich ist auch wichtig, dass ich bei gewissen Partnern sogar zweimal im Jahr, bei anderen einmal im Jahr, wirklich ein strategisches Partnermeeting stattfindet, wo wir uns auch miteinander darüber unterhalten, okay, wo zahlt die eigentlich bei uns auf der Strategie ein, welche Relevanz hat er, wie sieht der Roadmap aus, was läuft gut, was läuft weniger gut und dass man da auch auf allen Ebenen die Beziehungen etabliert sind, dass wenn es dann mal wird brennen, dass man sich dann nicht in dem Moment noch müsste lernen kennen, aber dass man eigentlich vorher schon weiss, mit wem man am Tisch sitzt, was die gegenseitigen Erwartungen sind und wie man dann auch mit Konflikten oder mit zum Beispiel schwierigen Situationen würde umgehen.
Das führt mich gerade zur nächsten Frage, Linda. Aber der Erfolg in der IT entsteht ja selten nur durch gute Technologie. Aber es sind oft Faktoren wie Organisation, Zusammenarbeit, Führung, die den Unterschied machen. Was ist aus deiner Sicht, sind da die Schlüsselfaktoren, die entscheidend sind, damit nachher eine IT-Organisation heute wirklich erfolgreich kann sein? Und damit meine ich bei der IT-Organisation wahrscheinlich das ganze Service-Ökosystem mit all den Partnern euch, die da involviert sind.
Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Aber auf jeden Fall, es geht sehr viel weiter als rein die Technologie. Ich denke, das geht von Kultur zu Leadership, aber auch kontinuierliche Organisationsentwicklung. Und wie ich das zum Beispiel mache, ist, dass ich immer sehr klar unterscheide zwischen der Arbeit im System und der Arbeit am System. Und die IT-Strategie, die setzen wir ins System um. Und da habe ich vorher auch schon ein bisschen etwas darüber erwähnt oder erklärt, wie ich auch sehr viel Wert lege auf einen sauberen IT-Execution-Prozess, wo man den Leuten auch wirklich mitnehmen kann auf der Reise und dass es für die Leute über den Prozess auch klar identifizierbar ist, wo liefere ich einen Beitrag, wo zahle ich ein auf unsere Strategie. Was ich aber für den anderen Teil, die Arbeit am System, hat gemacht, ist, dass ich die IT-Transformation hat definiert und wo ich mit meinem Team analysiert und identifiziert, wo haben wir Handlungsfelder, wo sind wir als Organisation nicht ganz optimal aufgestellt, um die Strategie optimalst möglich, also so effizient und effektiv als möglich umzusetzen. Und da decken wir dann die ganze Breite ab im Bereich Transformation. Da haben wir angeschaut, eben genau, sind wir gut aufgestellt, sind wir gut genug aufgestellt, um zum Beispiel unser Partner-Ökosystem zu managen. Sind wir gut genug aufgestellt mit den Skills und Capabilities, die wir on board haben? Sind wir gut genug aufgestellt in Bezug auf unseren Innovationsprozess und Portfolioplanung? Ist das prozessual so aufgestellt, dass wir die Umsetzung der Strategie maximal möglich gut machen können. Und so sind wir eigentlich all diesen Bereichen durchgegangen und haben dort auch initial 12 Handlungsfelder identifiziert, wo wir gesagt haben, da müssen wir unser System IT verbessern, damit wir die Umsetzung von der Strategie noch besser ausführen können. Und auch bei der Transformation versuche ich wieder die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen. Und da ist es dann eben genau wieder sehr wichtig aus einem Leadership-Sichtpunkt, dass man dort auch Führungskräfte, und ich meine, in einem agilen Setup ist das nicht nur Line-Manager, sind das auch sehr oft Fachführungsleute, dass man die wieder mitnimmt auf der Reise und dass man auch bei ihnen daran schafft, Verständnis zu schaffen für eben die Arbeit im System und die Arbeit am System und auch da wieder mit ihnen identifiziert, okay, wo kannst du in deinem Einflussbereich der Teil vom System, wo du tätig bist, wie kannst du dort Verantwortung übernehmen und das auch kontinuierlich optimieren? Und um das alles natürlich erfolgreich umzusetzen, ich glaube, das ist sehr viel einfach People-Business. Also da muss ich auch immer wieder mit den Leuten im Austausch sein. Da gehe ich natürlich auch, sag mal, in die Organisation rein. Ich nehme teil an Workshops, um auch ein Signal zu setzen, zu zeigen, hey, das ist mir ein wichtiges Thema. Ich kreiere natürlich Plattformen, wo auch die Themen noch stattfinden können. Ich stelle sicher, dass die Leute auch in der Organisation die Möglichkeit voneinander zu lernen und auch on the job können lernen, dass sie die Kapazität auch ermöglicht haben. Und ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass man, sag mal, dass das Leadership wirklich auf allen Ebenen abbricht und dass jeder Mitarbeiter quasi für sein kleines Ökosystem ein Leader ist und da auch Verantwortung übernimmt. Verantwortung für einerseits die Arbeit im System, die wirklich die gute Umsetzung der Themen, aber andererseits auch immer ein bisschen die Brille hat von, ja, aber wie kann ich eigentlich meinem täglichen Ablauf oder Zusammenarbeit oder wie kann ich das verbessern oder wo kann ich vielleicht meine Skills noch verbessern, dass ich meinen Job noch besser machen kann. Und ich glaube, wenn einem das gelingt, das ist aus meiner Sicht schon ein Erfolgsfaktor, weil dann entsteht so eine Dynamik, wo die Organisation eigentlich, sag mal, da musst du um dich herum schauen und dann sagst, hey, es bewegt sich einfach überall. Ich muss nicht mehr selber anstoßen oder Ideen einwerfen, aber das passiert einfach. Und das ist ganz schön, oder? Wenn wirklich das ganze Potenzial, das eigentlich da vorhanden ist, mit all den Experten, die man hat, sich anfängt zu entfalten.
Ja, die IT ist ja ein bisschen bekannt gewesen, dass sie in der Vergangenheit so ein bisschen eher isoliert oder silomässig unterwegs war. Aber das Schaffen am System, das ist ja grundsätzlich nicht nur auf eine IT bezogen. Es kann auch auf eine Business-seitig betrachtet werden. Und es gibt ja heute oft auch Diskussionen, wo dann diskutieren, ob es eine IT in dieser Form überhaupt noch braucht oder ob die ganze Kompetenz vollständig in den Fachbereich hineingeht. Wie siehst du die Entwicklung? Siehst du die IT-Organisation in Zukunft, dass die noch eine zentrale Rolle wahrnimmt? Oder wird sich da dann fundamental etwas ändern?
Da habe ich eigentlich eine recht klare Meinung. Und ich glaube, das habe ich anfangs vom Gespräch schon ein bisschen darauf hingedeutet. Das ist für mich so ein bisschen die Schattenseite von der Agilität. Und da hat man eigentlich versucht, so wirklich die IT zu dezentralisieren und mehr Richtung Business zu bringen. Und die Gefahr dabei ist, dass die IT als Disziplin verloren geht. Und da bin ich jetzt im Moment auch selber sehr aktiv dran, die IT als Disziplin wieder zu etablieren. Und ich glaube, es braucht ein hybrides Modell. Also in der Ausführung müssen die Engineers die Leute näher am Business sein oder auch sogar im Business. Das ist dann eine Frage von der Governance, wie man dann aber sicherstellt, dass sag mal, die IT-fachlichen Vorgaben dann aber auch eingehalten werden. Und da rede ich von Themen wie, okay, auf welcher Toolchain tun wir entwickeln? Was sind unsere Qualitätsstandards für die Entwicklung, für das Testing, für das Deployment? Wie sieht unsere Entwicklungs- und Produktionsumgebung aus? Und das, was ich zum Beispiel mit der Swisscard gemacht habe, ist, dass ich, sag mal, aus dem grossen Engineering-Pool, und das ist einfach ein Pool gewesen, und die Leute sind in agilen Teams natürlich zugewiesen oder eingesetzt, um dann natürlich die agilen Innovationsvorhaben umzusetzen. Ich habe jetzt in die Aufbauorganisation wieder sogenannte Chapters etabliert. Und da gibt es ein Chapter Testing, da gibt es ein Chapter Java. Und das ist der Homebase für den Engineer, wo er zu seinem Fachdisziplin einerseits mit dem Team und mit der führenden Experten, sag mal, die fachliche Vorgabe kann definieren. So, was ist unser Qualitätsstandard? Mit welchen Tools wollen wir arbeiten? Wie sieht unser Prozess aus? Aber andererseits auch wieder eine Homebase haben, um sich miteinander auch fachlich, zum Beispiel Testing oder Softwareentwicklung, miteinander auszutauschen als Engineers untereinander. Und so auch sicherzustellen, dass das Lernen in der Organisation voneinander wieder stattfindet. Und ich glaube sehr stark, dass es dort so eine Art von Matrix ein Setup braucht, weil wenn man es komplett dezentralisiert, dann geht das verloren. Und dann tun all die kleinen agilen Teams tun für sich entscheiden, mit welcher Technologie sie tun entwickeln und auf welcher Toolchain und mit welchem Prozess. Und das mag für ein Startup absolut richtig sein, aber für ein etabliertes Unternehmen, was schon eine Haufen Legacy mitschleppt und eine gewisse Größe hat, glaube ich, führt das nicht zu der Effizienz, die schlussendlich auch von einer IT erwartet wird. Ja, so ich bin sehr stark Befürworter vom eigentlich so ein Matrix-Modell, damit man einerseits sicherstellt, okay, man hat Nähe zum Business, die Business hat die Flexibilität, die Geschwindigkeit, die Agilität, um schnell Sachen zu entwickeln und am Markt zu sein, aber andererseits stellen wir als Gesamtfirma sicher, dass wir insgesamt einen gewissen Qualitätsstandard und bestimmte Effizienz und Effektivität einhalten können. Und vielleicht noch ein guter, positiver Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass man dann auch wieder flexibel bleibt mit dem Einsetzen der Ressourcen, weil häufig so ja, KMU-Betriebe, wenn man das wirklich komplett dezentralisiert, dann sind die Ressourcen auch nicht immer optimal ausgelastet. Man muss in einer bestimmten Größe die Möglichkeit haben, einen Mitarbeiter auch mal vom Team A zum Team B zu verschieben. Aber wenn die Teams so unterschiedlich arbeiten, dass das eigentlich kaum möglich ist, dann kann man einfach als Firma insgesamt nicht effizient sein. Und darum, glaube ich, braucht es so eine gewisse Standardisierung auf Fachebene, damit man auch die Ressourcen effizient über verschiedene Teams hinweg kann einsetzen. Natürlich immer mit dem Ziel, dass sie gleich längerfristig an den gleichen Themen arbeiten, aber andererseits, dass man Flexibilität behält, auch vielleicht mit der Verschiebung von strategischen Prioritäten auch Ressourcen umzuverteilen.
Ja, die IT ist halt immer noch das Rückgrat und Infrastruktur für so ein Unternehmen. Und du hast das ja gesagt, um Standards und Architektur können durchzusetzen, braucht es einen Hüter von diesen Themen, um den Synergien können zu tun. Ja, ich bin schon beim Abschluss, Linda. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind ja selbst IT-Führungskräfte oder auf dem Weg dorthin. Und sie interessieren sich immer so für Praxiserfahrungen und Tipps aus erster Hand. Kannst du uns Best Practices oder besondere Learnings mitteilen, die du in deiner bisherigen Laufbahn begegnet hast und die dann eben helfen, so die schwierigen Brücken zwischen strategischer Ausrichtung und operativer Realität besser zu schlagen? Du hast ja zwar schon erzählt von der Strategic Execution, aber was hat sich so in der Praxis wirklich bewährt und damit die IT nicht nur mitläuft, sondern eben auch aktiv gestaltet und Wirkung entfalten kann?
Ja, ich denke, ich habe schon einige Punkte jetzt in den vorgängigen Fragen auch erwähnt. Aber ich denke, was bei allem braucht, ist wirklich die Offenheit und das Interesse, das Business auch wirklich zu wollen verstehen und nicht Technologie verliebt sein. Technologie ist natürlich sehr wichtig und man muss natürlich auch sicherstellen, dass neue technologische Möglichkeiten auch genutzt werden, eingesetzt werden, dass man damit vielleicht auch neues Potenzial im Markt entfaltet. Aber das geht auch nur, wenn man das Business wirklich versteht. Ich denke, mit allen anderen Themen, die ich bis jetzt auch erwähnt habe, im Sinne von Strategy Execution und in einem Transformationssetup sich im System und am System zu bewegen. Und das Thema Leadership ist natürlich ein enorm wichtiger Faktor. Und da auch viel Zeit zu investieren, mit den Leuten zu reden, es auch immer wieder zu erklären. Mein Learning ist, die enge Zusammenarbeit mit dem Business, das Business gut zu verstehen und dann auch die Strategie, also die Gesamtstrategie, zu übersetzen in eine IT-Strategie und das auch wirklich ja, im Dialog mit den Leuten zu erarbeiten und runterzubrechen. Ich denke, wenn ich so meinen Job anschaue, natürlich bin ich jeden Tag mit IT beschäftigt und ich muss IT auch gut verstehen, aber schlussendlich ist es auf meiner Position ist das People-Business. Also man muss es irgendwie schaffen, zu verstehen, wie die Leute ticken, wie sie fähig sind, Informationen aufzunehmen und die Informationen auch zu teilen. Aber das kann man nicht auf einem Art. Das muss über verschiedene Wege, in verschiedenen Tonalitäten, auf verschiedene Arten machen, damit man auch alle erreicht und sich immer wieder Zeit nehmen, den Leuten auch zuzulassen, in der Organisation hineinzugehen, mit den Experten zu reden, zu verstehen, okay, wo stehen sie an, wo läuft vielleicht etwas nicht gut. Und ich glaube, ja, wenn wir sagen, so Best Practices und Learnings, einfach in der Organisation hineingehen, zuzulassen, im Dialog gehen, mit dem Business, aber auch mit den eigenen Leuten.
Linda, danke für das inspirierende Gespräch und die offenen Einblicke in die neue Welt der Swisscard. Also besonders hat mich schon beeindruckt, wie konsequent ihr IT als strategischer Partner für das Business positioniert und mit dem klaren Blick auf Innovation, Stabilität und Sicherheit habt. Es ist euch spannend zu hören, wie du die Visionen verfolgst und welche Führungsprinzipien dich leiten. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen und Gedanken mit uns jetzt teilen. Alles Gute für dich und dein Team auf eurem weiteren Weg und weiterhin viel Erfolg bei der Gestaltung der Zukunft der Swisscard. Recht herzlichen Dank, Linda.
Merci vielmals, Martin, für das spannende Gespräch.
Sehr gern geschehen. Das ist ein faszinierender Blick hinter die Kulissen von Swisscard, einem Unternehmen, das sich im Spannungsfeld von Finanztechnologie, Regulierung und Innovation bewegt. Linda de Winter hat eindrücklich gezeigt, wie strategisch IT heute agieren muss. Als Enabler für neue Geschäftsmodelle, als Garant für Sicherheit und Stabilität und als Brücke zwischen Business, Technologie und Kultur. Besonders spannend ist zu hören, wie bei Swisscard die Themen wie digitale Kartenlösung oder künstliche Intelligenz vorangetrieben werden, ohne dabei die hohen Anforderungen an Compliance, an Datenschutz und Resilienz aus dem Blick zu verlieren. Linda hat euch deutlich gemacht, dass die Führung in der IT heute weit über Technologie hinausgeht. Es braucht klare strategische Ausrichtung, ein Verständnis für das Business und vor allem Leadership, wo die Menschen inspiriert und befähigt. Ein ganz herzliches Dankeschön an Linda für ihre Offenheit, ihre Einsichten und ihre inspirierende Haltung. Und neu danke für euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von IT Leadership Unplugged.
Das war eine weitere Episode der Podcast-Serie IT Leadership Unplugged. CIOs im Gespräch mit Martin Andenmatten. Ich hoffe, dass du das eine oder andere Thema mitnehmen konntest. Und natürlich würden wir uns freuen über ein Feedback oder Anregungen rund um den Podcast per Mail an martin@andenmatten.com. Die Podcast-Serie geht weiter. Einfach auf den entsprechenden Plattformen abonnieren. Dann verpasst du sicher keine weitere Folge. Und wenn dir die Serie gefällt, hinterlass uns doch ein Like. Konzeption und Produktion des Podcasts wurden realisiert durch das Tonstudio Tongarage in Bar. Stay tuned.